Hallo und herzlich willkommen. Und meine erste Frage an Bernd Römer: Woran konnte man zu DDR-Zeiten merken, dass Sie ein Rockstar sind?
Oh, also mindestens an den langen Haaren. Aber andersrum haben auch viele andere lange Haare getragen. Aber das war so meine Urintention, als ich zur Musik kam, über die Beatles damals, dachte ich mir, Gitarre spielen und lange Haare, das wär's.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Bernd Römer, Gitarrist von Karat.
Ja, hallo Bernd Römer, freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie sind uns zugeschaltet aus Berlin. Hallo,
ja,
Berlin.
Ja, hi, ich grüße ganz Bayern und besonders natürlich München.
Ja, und woran kann man denn heute merken, dass Sie ein Rockstar sind?
Na, die langen Haare sind geblieben und heute ist das natürlich ein bisschen auffälliger, weil die Langhaarmode ist nicht mehr ganz so in wie damals in den 60ern oder 70ern.
Ja, wie sieht es heute aus, wenn Sie mit Karat auf Tour unterwegs sind? Was ist da los?
Ja, was ist da los? In erster Linie natürlich unsere Musik, unsere Konzerte. Und das Schöne ist, dass wir nach der Wende eigentlich so von Jahr zu Jahr wieder immer mehr im Business drin waren, immer mehr Leute zu uns gekommen sind und wir wirklich ein Jahr mit 60, 70 Konzerten voll haben, das ist schon ganz schön enorm.
Also es gab eine Delle, über die wir nachher auch reden, die zu tun hatte mit Sicherheit mit dem Fall der Mauer und dem Gefühl vieler Menschen, jetzt können wir mal auch Musik von woanders kriegen.
Ganz genau.
Und nicht nur die Amiga-Schallplatten, so hieß die staatliche Schallplattenfirma. Aber inzwischen, und ich habe das selbst erlebt bei einer Veranstaltung in Ingolstadt 2023, wo Sie im ausverkauften großen Saal des Stadttheaters gespielt haben und gefeiert wurden. Also man merkt, da ist was los. Können Sie es uns mal exemplarisch erzählen? So ein Konzert, bei dem Sie selber eigentlich kaum glauben können, was da los ist, wie die Leute reagieren.
Also das Gute und Schöne für uns ist natürlich, dass wir ein sehr weit zurückreichendes Repertoire haben, was die Leute doch mehr oder weniger in- und auswendig kennen. Also wir, und das merkt man natürlich in einem Konzert, dass sie sich auf unsere alten Heroes freuen. Und wir versuchen das aber trotzdem immer ein bisschen frisch zu halten mit neuen Songs. Und deswegen haben wir jetzt auch zum 50-jährigen Jubiläum ein völlig neues Album aufgenommen.
Und ich meine, wie erklären sich das? Es löst was aus. Es hat vielleicht auch damit zu tun, dass es so ein bisschen auch der Soundtrack für das Leben mancher Menschen ist.
Ganz genau. Ich glaube, viele verbinden Erinnerungen genau mit unserer Musik. Und also man merkt das daran, wie sich Paare in die Arme nehmen, wenn wir einen Schwanenkönig zum Beispiel spielen. Oder auch über Siebenbrücken, da passieren ähnliche emotionale Dinge.
Also herzlichen Glückwunsch zum 50. Geburtstag der Band. Jetzt haben Sie eine große Tournee vor sich in diesem Jahr. Wie geht's Ihnen da, wenn Sie so an 60 Termine sind, die vor Sie, vor Ihnen liegen? Ist das dann eher Vorfreude oder auch ein bisschen Respekt?
Es ist sehr viel Respekt, aber gar nicht mal wegen der Konzerte, sondern das, was zu so einem Jubiläum natürlich ringsrum passiert. Wir machen jetzt ein Interview und da haben wir natürlich noch viel, viel mehr im ganz gesamten Bundesgebiet.
Aber Sie veranstalten unter anderem eine eigene Karat-Kreuzfahrt. Das muss man sich mal vorstellen.
Wir haben ja schon bei Kreuzfahrten gespielt, da wurden wir aber engagiert, ob wir da und haben da unser Konzert zum Besten gegeben. Diesmal haben wir das umgekehrt. Unsere Managerin hat überlegt, was wollen wir Besonderes zu 50 Jahre Karat tun? Und ja, man könnte ein ganz großes Jubiläumskonzert machen oder. Und da kam ihr die Idee, wir mieten ein Schiff. Also wir haben ein großes Kreuzfahrtschiff gemietet mit einer befreundeten Reiseagentur. Und nach einem halben Jahr war das ausverkauft. Also ein Jahr bevor es startet, es wird am 17. Mai starten, war das Ding schon ausverkauft. Und wir freuen uns unheimlich auf wirklich beinharte Fans, die dann mit uns diese schöne Reise unternehmen werden.
Und wo fahren Sie denn hin, wenn man fragen darf?
Ja, es wird nach Norwegen in die schönen Fjorde gehen.
Und das heißt, dann sitzt vielleicht jemand am Fjord und sieht ein Schiff vorbeifahren und hört Klänge, die er vielleicht noch nie gehört hat.
Das kann durchaus
ein
sein,
Norweger.
Ja. Aber für uns wird es trotz des Spaßes, den wir natürlich haben, also es hat viel mit Arbeit zu tun. Aber wir hoffen, dass unsere Fans, die mit auf dem Schiff sind, total entspannen können und uns einfach auch mal von einer anderen Seite kennenlernen.
Sie haben ja ein markantes Äußeres, Sie haben es schon gesagt, Sie haben lange Haare und das fällt auch auf. Sie sind inzwischen, glaube ich, 72.
Genau.
Und ich kann mir vorstellen, da gibt es auch Begegnungen auf der Straße, weil Sie eben so markant aussehen und wiedererkannt werden. Erzählen Sie mal von so einer Begegnung aus letzter Zeit.
Ja, das fällt natürlich auf. Gerade heutzutage fallen, hatte ich ja vorhin schon gesagt, fallen lange Haare natürlich doch doller auf als vor 30, 40 Jahren noch. Und das passiert eigentlich immer wieder. Also erstmal dreht man sich um, oh, lange Haare, und dann arbeitet es im Kopf. Und ich habe ja auch schon so bei einigen Talksendungen, oder das Gesicht ist ja auch ein bisschen bekannt, und werde dann direkt angesprochen, oh, Herr Römer von Karat. Und das geht natürlich runter wie Öl, ist natürlich klar.
Und was kommen da für Geschichten oder für Fragen?
Na, zum Teil, ach, wir haben uns doch damals schon getroffen, wir waren bei Ihrem Konzert dort und dort, oder wir haben schon Karten für das nächste Konzert. Und also das sind eigentlich die das Hauptthema, um das es sich dreht.
Du, Bernd, ich war doch damals im Publikum, kannst du dich erinnern, 1981 genau. War ich einer von denen, so?
Ich habe da halb links vor dir gestanden, weißt du noch?
Also, ich kann mir aber vorstellen, dass es schön ist, weil die Leute ja eigentlich alle mit positiven Erinnerungen rangehen.
Absolut, also durchweg positiv.
Jetzt gibt es ja auch andere Bands aus DDR-Zeiten, zum Beispiel die Pudis oder Karussell und viele andere. Die sind nach wie vor gefragt, manche sogar mehr denn je. Wie erklären Sie sich das?
Also wir hatten ja vorhin schon kurz anklingen lassen, dass es für uns auch einen großen Tiefpunkt gab. So nach der Wende zum Beispiel hat es ja enorm nachgelassen, weil das hätten wir aber genauso getan, gerade so als Ostpublikum. Wir hätten uns erstmal alles reingezogen und wir hätten alle Konzerte versucht zu sehen, die uns das ganze Leben davor verwehrt geblieben sind. Und so nach und nach gab es doch eine Rückbesinnung und die hält bis heute an.
Also über die Welt von Karat werden wir reden mit Bernd Römer, der seit 1976 in dieser Band ist, bei Karat Gitarrist. Und für alle, die ihn nicht kennen, aber natürlich auch für alle, die ihn kennen, hören wir jetzt einen Song von Karat aus dem neuen Album. Wir hören jetzt Wir. Und vielleicht gibt es noch ein paar einführende Worte?
Ja, also Wir ist unsere aktuelle Single-Auskopplung von dem Album Hohe Himmel. Und ja, das ist, glaube ich, schon vor einem knappen Vierteljahr ist die Single schon ausgekoppelt worden. Viel Spaß dabei.
Wir sind laut und leis, wir sind kalt und heiß, mausergrau und bunt, na und. Arm und gut betucht, selig und verflucht, Windeldürr und rund, na und. Wir sind Kinder von einer Welt. Wir sind gütig und hart, verbohrt und vernarrt. Wir sind Träumer mehr als wir sind. Gegen jeden Verstand bauen wir Schlösser auf Sand. Wir sind Zauberer. Wir sind falsch und echt, gut und ungerecht, grausam und genial, egal. Wir sind Kinder von einer Welt. Wir sind biegsam und fest, relaxed und gestresst. Wir sind Träumer mehr als wir sollen. Sehnsucht und Sand, wir sind Zauberer, wenn wir es wollen.
väterlich und uns gemein, ganz groß und rattenklein. Und alle treiben wir umher, wie kleine Boote auf dem Meer. Und manchmal brauchen wir einander sehr. Wir sind gütig und hart, verbohrt und vernarrt. Wir sind Träume mehr als wir sollen. Gegen jeden Verstand bauen wir Schlösser auf Sand. Wir sind Zauberer, wenn wir es wollen. Wir sind Kinder von einer Welt. Wir sind Kinder von einer Welt.
Musik von unserem heutigen Gast Bernd Römer war und ist Rockstar mit seiner Band Karat Mitte der 80er Jahre, ganz groß in der DDR, aber eben auch im Westen. Und über eine Kindheit und Jugend in der DDR wollen wir jetzt reden. Sie sind geboren 1952 in Thüringen in Erfurt, damals DDR. Wie stark, würden Sie sagen, hat sie Ihre Herkunft geprägt und auf welche Art und Weise?
Na, ich glaube, die hat mich sehr, sehr doll geprägt. Aber in der Hauptsache natürlich, weil ich familiär sehr schön eingebettet war. Ich habe eine wirklich wunderbare Kindheit und Jugend erlebt. Und diese Umstände, die unser Staat natürlich, an dem man nicht vorbei konnte, dass ich halt Pionier werden musste. Oder vor der FDJ habe ich mich noch drücken können, viele Jahre. Aber da sind wir ja reingelebt worden und konnten damit auch viel besser umgehen, als das vielleicht von außen manchmal den Anschein hatte.
Und wenn Sie sagen, wunderbare Kindheit, womit hatte das zu tun? Was war denn wunderbar?
Na, ich bin mitten in Erfurt aufgewachsen. Und Erfurt ist so eine Stadt, die ist nicht so richtig groß, aber sie ist auch nicht klein. Und mitten in der Stadt hatte ich unheimlich viele Möglichkeiten zu spielen, Fußball zu spielen. Hatte viele, viele liebe Freunde im Umfeld. Und natürlich dieses behütete Elternhaus, das hat eine sehr große Rolle gespielt.
Was haben denn Ihre Eltern beruflich gemacht?
Mein Vater war Goldschmiedemeister. Meine Mama hat mal Putzmacherin, also Hutmacherin gelernt, hat das aber nicht mehr ausgeübt. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass meine Mama ist Wuppertalerin und mein Vater Ur-Erfurter, die haben sich nach dem Krieg kennengelernt. Und ja, Gott sei Dank haben sie sich verliebt und es gibt zwei Kinder aus dieser Ehe. Mein Bruder, der ist 5 Jahre älter, und mich. Dann natürlich zur Frage, der Start im Osten war eigentlich für uns schon ganz gut vorprogrammiert, weil in der Band spielten ausgesprochen hochdotierte Musiker und wir hatten einen Ed Zwilms, der ganz tolle Songs für uns komponiert hat.
Der leider nicht mehr lebt, 2023 ist Ed Zwilms gestorben, der quasi Komponist, damals von eben großen Hits wie Über 7 Brücken musst du gehen.
Genau, genau. Er lebte nicht weit weg von mir. Wir haben uns auch im Jahr bestimmt 2-mal besucht und schönes Hefeweizen getrunken. Ja, aber seine Musik hat uns natürlich auch die Türen in den Westen geöffnet. Also ich glaube, ohne diesem Fundament wäre das Interesse in der alten Bundesrepublik an uns nicht so groß gewesen.
Gehen wir nochmal zurück an dieses Erfurt, an die Kindheit. Wie kann man sich diese Kindheit vorstellen? Also wir haben ja schon gehört, viel gekickt und so weiter, mit Freunden unterwegs gewesen. Keine Ahnung, im Stadion zu Rot-Weiß Erfurt
gegangen? Ja, auf jeden Fall. Ich habe also auch sehr viel Sport. Ich war in einem Sportverein, dann habe ich Handball gespielt, habe Fußball in einem Club gespielt. Bayreuth, bei der Vorgänger, da hieß das noch Turbine Erfurt, da war ich in der Schülermannschaft. Und da mein Papa sein ganzes Leben lang Sport getrieben hat, er war Fußballer, hat wohl auch mal geboxt, bin ich natürlich auch sehr, sehr nah an den Sport rangeführt worden. Und ich glaube, davon profitiere ich heute noch ein bisschen, obwohl ich nicht mehr aktiv bin, ich mache nichts mehr.
Gibt es da aus der Kindheit irgendwelche Narben, noch irgendwelche spektakulären Verletzungen?
Nee, ich habe alles gut überstanden.
Ja, als Sie 8 Jahre alt waren, da wurde die Berliner Mauer gebaut. Können Sie sich in irgendeiner Weise daran erinnern?
Kann ich mich ganz toll erinnern. Es war, glaube ich, ein Sonntag. Und als mein Vater die Bilder im Fernsehen sah, sagt er, jetzt haben sie uns komplett eingeschlossen. Und uns betraf es natürlich ganz toll, weil meine Mama, wie gesagt, kam aus Wuppertal und hatte dort 5 Geschwister. Und die Verbindung in den Westen war bei uns ganz, ganz enorm groß.
Ja, das heißt also, dann waren keine Besuche mehr möglich, die Sie als Kind wahrscheinlich noch erlebt haben.
Jedes Jahr sind wir praktisch nach Wuppertal gefahren, zu Ihren Eltern oder Geschwistern.
Jetzt ist ja 8 Jahre ein sehr junges Alter, zu jung, um politisch zu sein, aber doch alt genug, um irgendwie zu verstehen, da verändert sich was. Also wie kam denn das dann bei Ihnen an?
Also die Worte von meinem Vater, dass wir jetzt komplett eingeschlossen sind und dass wahrscheinlich keine Möglichkeit mehr gibt, dieses Land zu verlassen, die haben mich damals schon beeinflusst und geprägt. Also ich wusste, hier ist etwas sehr Schlimmes passiert und meine Mama saß oft da mit Tränen in den Augen, weil sie natürlich ihre Verwandtschaft nicht mehr besuchen konnte. Ganz speziell, als ihre Mutter todkrank war, da durfte sie nicht rüberfahren. Man hat sie dann erst gelassen, als es zur Trauerfeier ging, aber dass man sich von dem nahestehendsten Menschen, was für mich eine Mutter darstellt, nicht mehr verabschieden kann, das war schon sehr, sehr ein böser emotionaler Einschnitt.
Das gehört möglicherweise auch zu den Geschichten, die zu kurz kommen, wenn man heute so zurückblickt auf die DDR. So ein Aspekt, den hört man eigentlich gar nicht. Was hat das in Ihren Eltern ausgelöst? Wie wurde dann zu Hause über die DDR geredet?
Also man hat das Thema, wenn ich gerade wie der Krankheitsfall von meiner Oma, also der Mama meiner Mama, wenn sowas da war, wurde natürlich drüber gesprochen, aber ansonsten hat man versucht, das auszublenden. Man hat sich nicht täglich damit beschäftigt.
Weil man sich natürlich auch arrangieren musste. Ja, das Leben musste ja weitergehen.
Mein Papa war ja privat, Gott sei Dank, und hatte sein eigenes Geschäft als Goldschmied. Und wir waren also nicht dieser Parteinähe oder sowas untergeordnet. Wir konnten verhältnismäßig frei leben.
Wie haben Sie als Jugendlicher die ja vielleicht auch Enge der DDR empfunden? Also genau diese Möglichkeiten zum Beispiel nicht zu reisen, zumindest nicht nach Westen, sondern nur halt an die Ostsee oder in die befreundeten Staaten.
Na, das Verrückte war, also man muss sich vorstellen, Goldschmied war kein Beruf, mit dem man viel Geld verdient hat in der DDR. Das wäre heute ganz anders wahrscheinlich. Wir konnten uns gar keine Urlaube leisten. Also ich habe immer die beneidet, die dann im Sommer an die Ostsee gefahren sind. Wir sind eigentlich immer zu Hause geblieben oder haben dann später uns eine Tatsche, sagt man da im Osten dazu, also einen kleinen Garten zugelegt und das war unser Urlaubsort.
Und haben Sie dann Fernweh gehabt oder waren Sie dann einfach mit dieser Welt der Datscha zufrieden?
Ja, ich glaube, in der Welt, in der man lebt, kommt man auch zurecht und ist zufrieden damit. Ich glaube, erst wenn man was anderes erlebt hat, kriegt man die Sehnsucht zu dem Fernen.
Wie ist denn die Musik in Ihr Leben getreten, Herr Römer?
Komischerweise hatten wir immer nur ein kleines Radio, wo so Alltagsmusik und gerade deutscher Schlager, den habe ich damals geliebt in den 60er Jahren, lief. Aber es gab einen einschneidenden Moment. Und zwar, kurioserweise, gab es 1964 oder 65 ein Beatles-Album in der DDR.
Das wurde in Lizenzpressung hergestellt für Amiga.
In Lizenzpressung hergestellt, aber wenn man sich überlegt, dass eigentlich der Westeinfluss komplett untersagt war, war das schon etwas ganz Besonderes. Es gab wohl so ein halbes Jahr, wo man versucht hat, sich zum Westen zu öffnen. Und Gott sei Dank ist in dieser Zeit dieses Beatles erschienen. Und das hat mich total angezündet. Also da war für mich klar, Gitarre spielen und lange Haare. Das ist damit geboren worden. Ja, nur hatten wir keine Gitarre zu Hause. Es stand ein Klavier an der Ecke, wo aber eigentlich keiner richtig ranging. Und meine Eltern wollten auch nicht so richtig, also die waren nicht davon zu überzeugen, mir jetzt eine Gitarre zu kaufen. Das Risiko wäre ihnen viel zu groß gewesen. Aber da ich das unbedingt wollte, habe ich also wirklich Altstoffe gesammelt. Also ich wurde mit einmal ein ganz guter Junge, habe viel geholfen und habe immer mal 5 Mark gekriegt. Oder man hatte dann so nach einem halben Jahr hatte ich gut 70 DDR-Mark zusammen und habe mir davon zu meinem 14. Geburtstag meine erste Wandergitarre gekauft.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Bernd Römer, DDR-Rocklegende.
Aber so weit sind wir noch nicht, denn wir haben gerade erfahren, er war 14, hat sich seine erste Wandergitarre gekauft in Erfurt und zu den Beatles dazu gespielt. Was hat das verändert? Was hat das ausgelöst?
Ja, man hat es ja an dem Song eben gehört. Die Beatles haben eine so unfassbar frische Musik in den 60er Jahren aufleben lassen. Es ist ja bis heute, hat es ja an Frische nichts verloren. Das hat mich einfach über 2-3 Jahre getragen. Und dann kamen natürlich andere Leute dazu, wie Jimi Hendrix oder die Stones, Led Zeppelin.
Dachten Sie zwischendurch, Sie könnten der 5. Beatle werden?
Nee, so weit habe ich nicht gedacht. Zumal ich auch überhaupt nicht singen kann. Und glaube, bei den Beatles muss man singen können.
Also es war dann letztendlich die Gitarre und ist bis heute die Gitarre, die Ihr Instrument ist.
Das ist meine Stimme, genau.
Sie sind, glaube ich, auch mal gewählt worden zum besten Gitarristen der DDR.
Ja, aber ich glaube, es gibt viele beste Gitarristen.
Aber es klingt trotzdem nicht schlecht.
Klingt nicht schlecht, nö.
So, das heißt, Sie haben also mit großer Leidenschaft diese Gitarre gespielt. Irgendwann will man sie aber dann auch wahrscheinlich nicht mehr alleine spielen. Wie war es bei Ihnen?
Es hat sich dann ergeben, als ich einen Schulwechsel hatte. Und in der neuen Schule gab es 3 junge Männer, die eine Band hatten und wo noch einer fehlte. Und das passte natürlich total. Und wir haben dann wirklich auch ein paar Jahre zusammengehalten, waren doch schon eine ganz angesagte Nachwuchsband in Erfurt.
Wie hießen Sie?
Pythons.
Die Pythons?
Die Pythons.
Die Vorstellung, man könnte wirklich von der Musik leben, ist ja nicht unbedingt realistisch. Oder dachten Sie, es könnte so kommen?
Also das spielte gar keine Rolle für uns. Ob wir davon leben können oder nicht, wir haben einfach nur Musik gemacht. Das spielte wirklich überhaupt keine Rolle. Wir hatten unseren Beruf und ich habe damals Funkmechaniker gelernt, was mir heute noch sehr nützlich ist, weil ich meine Gitarrenkabel selber löten kann. Es ging wirklich nur um den Spaß.
Und dann waren Sie da unterwegs mit Ihren langen Haaren. Man muss sich vorstellen, das war dann so eine Zeit, schätzungsweise 1970 in Erfurt. Es war mutmaßlich ungewöhnlich, hat wahrscheinlich auch Reaktionen hervorgerufen.
Ja, also lange Haare waren ja von offizieller Seite verpönt. Und da gibt es eine schöne Geschichte. Ich hatte meine Haare über die Ohren, so fast schulterlang. Und es gab in der DDR den Staatsbürgerkundeunterricht. Und die Staatsbürgerkundelehrerin hat mich und einen Freund vor die Klasse bestellt, nach vorne getreten lassen und sagte, wenn ihr beim nächsten Unterricht die Haare nicht abgeschnitten habt, dann gibt's irgendwas ganz Schlimmes, weiß nicht was. Und das Kuriose, mein Freund hat sich dann die Haare ein bisschen schneiden lassen und ich habe mir von meiner Ärztin ein Attest geben lassen. Ich hatte immer mal mit den Ohren Probleme, also Ohrenentzündungen. Und die hat wirklich auf einen kleinen Zettel geschrieben, ich attestiere hiermit, dass die langen Haare für Herrn oder für den Herrn Römer wichtig sind, damit die Ohren warm gehalten werden. Und das Verrückte ist, das haben die akzeptiert.
Man musste manchmal auch nur wissen, wie.
Unfassbar.
Unglaubliche Geschichte.
Ja.
Ja, man muss ja sich auch vorstellen, was war das denn für ein Umfeld? Es gab zum Beispiel in Thüringen damals eine Beatband namens Spotlights, die sich tatsächlich umbenennen musste in Rampenlicht, weil man wollte dann nicht die englischen Begriffe haben.
Die Rampenlichter, ja, ja.
Also mit einem mit Hans-Jürgen Gottschalk, glaube ich, sogar zusammengespielt.
Genau, und mit ihm bin ich heute noch ganz, ganz eng befreundet.
Haben Sie eigentlich später mal Ihre Stasi-Akte einschauen können? Denn im Grunde genommen wurde ja über die meisten Leute eine geführt.
Ich hätte es gekonnt, habe es aber nicht getan, weil mir die Erzählung von meinem damaligen Schwiegervater, der hat einen Ausreiseantrag gestellt nach dieser ganzen Biermann-Kiste. Der ist also um die 80 nach West-Berlin ausgereist und der hat sich nach der Wende seine Stasi-Akte angeguckt und war bitterböse enttäuscht, was an Spitzelleuten in seinem Umfeld agierten, wo er glaubte, es sind wahre Freunde. Und da habe ich gesagt, das will ich jetzt nicht mehr wissen. Ich will damit nichts mehr zu tun haben.
Denn jeder muss irgendwie auch schauen, wie er seinen Frieden findet.
Ja, ja, Strich drunter und fertig.
Also es war ja weiterhin dieses Gefühl, eigentlich auch eingesperrt zu sein.
Absolut. Wir hatten dann schon mal eine Delegation nach Paris zum Beispiel, konnten wir als Band, glaube ich, 1977 schon mal fahren zum Pressefest der Humanité. Und also wir konnten schon mal so ein bisschen in den Westen gucken. Und in so einem Moment überlegt man natürlich auch, oh, jetzt könntest du eigentlich auch hier bleiben. Aber letztendlich dieser Gedanke ist aus meinem Kopf immer wieder verdrängt worden. Wahrscheinlich auch begründet durch die Art, wie ich aufgewachsen bin. Also Familie und Freunde ist mir wichtiger als jede Gesellschaftsordnung.
Denn es hätte ja umgekehrt bedeutet, dass Sie dann auch nicht mehr zurück können möglicherweise.
Genau, das wäre ein Schnitt gewesen, familiär und freundschaftlich.
Sie haben dann Gitarre studiert, Sie haben richtig Gitarre gelernt an der Schule. Wie sind Sie bei der Band Karat gelandet?
Ja, also erstmal bin ich nach Berlin gekommen 1973, habe meine Amateurband leider verlassen müssen. Die haben wir aber alle den Rücken gestärkt. Wenn du ein Angebot hast aus Berlin, dann gehst du dahin und machst das für uns alle. Und das tue ich heute noch. Ich mache in Gedanken, gehe ich oft auf die Bühne und spiele für meine alten Kollegen. Das Kuriose war, als ich bei dieser Horst-Krüger-Band anfing, konnte ich nicht eine Note. Also ich war absoluter Autodidakt. Und musste natürlich dann aber in einem Fernstudium mir das Rüstzeug holen, weil man brauchte unbedingt einen Abschluss in der DDR, um Musik machen zu können. Und 2,5 Jahre später bekam ich das Angebot von Karat. Und das war insofern kurios, weil der Urgitarrist Uli Pexer, der damals ein Jahr bei Karat spielte, auch die Band mitgegründet hat, suchte seinen Nachfolger. Ist schon verrückt, also dass jemand seinen eigenen Nachfolger sucht. Und Gott sei Dank bin ich das gewesen. Und der Grund dafür war auch wieder ein Ausreiseantrag. Er wollte die DDR verlassen. Und damit die Band keinen Schaden nimmt, sollte die Nachfolge in Ruhe geregelt werden. Und danach hat er dann seinen Ausreiseantrag formuliert und gestellt.
Und konnte er denn auch ausreisen dann?
Ja, den hat man natürlich zappeln lassen. Das ging, wenn das so einfach gegangen wäre, hätten sie ja viel mehr gemacht. Er war sogar auch kurz im Knast. Der hat dann an seine Tür ein Schild gemacht. Ich bin hier gegen meinen Willen in diesem Land und ich möchte ausreisen. Und daraufhin war er auch kurz im Gefängnis und dann wurde er wahrscheinlich freigekauft.
Aber er hat natürlich was verpasst, denn Karat haben ganz große Karriere gemacht. Erzählen Sie mal von diesen ersten Momenten mit Karat, wo Sie schon gemerkt haben, da tut sich was, da geht was. Es kam eine Single raus, 1976, vielleicht schon mit Ihnen, Das Monster. Es war nur ein böser Traum, ich bin doch nicht umzuhauen, heißt in diesem Lied. Sehr rockig auch. Also
ja, das war doch so ein bisschen Stones angelegt. Also die Stones haben uns sowieso, auch wenn man es bei vielen Titeln nicht hört, immer ganz stark inspiriert. Vielleicht sogar dann mehr als die Beatles. Bei Karat spielte die Creme de la Creme. Da durfte ich mit reinrutschen. Und es gab von Anfang an schon dieses Flair, dass in der Band auch was Besonderes passiert. Aber es gab ein schönes Lied, die Abendstimmung. Die war damals gerade auf Platz 1, als ich zur Band stieß.
Also das heißt, Sie sind schon zu einer großen Band gekommen, die dann aber mit Ihnen noch viel größer wurde. 1:1 auf Bayern 2. Heute mit unserem Gast, dem Musiker Bernd Römer, ist uns aus Berlin zugeschaltet. Er ist bis heute Gitarrist der Band Karat, die gerade ihr 50-jähriges Bandjubiläum feiert. Karat, die in der DDR riesengroß waren, aber in Deutschland West eben auch, in der sogenannten BRD. Ja, sie haben dann alle möglichen Wettbewerbe im Osten gewonnen, unter anderem die Goldmedaille bei der 5. Leistungsschau der Unterhaltungskunst, war ja auch irgendwie Bürokratie bis in die Popmusik rein.
Ja, es war halt alles unter Kontrolle, aber im Nachhinein war das gar nicht so schlecht, weil das hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Bei dieser Leistungsschau, da wirkten zum Beispiel, ich glaube, alle, die auf einer Bühne arbeiten, wurden dort bewertet und wir haben die Goldmedaille bekommen von allen Unterhaltungskünstlern. Damit hat das natürlich noch eine ganz andere Wertigkeit, so eine Auszeichnung.
Jetzt hat man damals ja genau hingeguckt, was steht in den Texten drin. Das war ja eine schwierige Sache. Man konnte auch, wenn man Kritik unterbringen wollte, sie nicht offensichtlich schreiben. Also da gab es viele subtile Botschaften. Fallen Ihnen welche ein von Ihnen oder anderen Bands? So kleine Reizwörter, wo man gemerkt hat, da ist irgendwas drin.
Also das beste Beispiel für mich ist da immer unser Albatros, weil da wird eigentlich ganz klar ausgedrückt, der Drang nach Freiheit, die Sklaven, die ihre Ketten zerbersten lassen und in die Freiheit wollen.
Im Text heißt es, der Albatros kennt keine Grenzen.
Genau.
Ein Stück so ein bisschen im Stil von Pink Floyd, würde ich jetzt mal so sagen, so ein bisschen ja, so Prog-Rock-mäßig.
Ja, ist ein ganz tolles Werk. Mhm. Also ist auch nach wie vor so einer meiner Heroes beim Live-Konzert.
Es gab auch einen Song, Der blaue Planet, gibt auch ein Album dazu, da heißt es im Text, uns hilft kein Gott, unsere Welt zu erhalten. Und das in Friedenszeiten, also der Friedensbewegung und auch der Umweltinitiativen, auch da konnte man viel reinlesen.
Ja, also das war, glaube ich, ein Jahrhunderttreffer von unserem Texter. Erstmal ist es ein wunderschönes Lied. Und also dieser Text entstand, war allen klar, das ist etwas, hier entsteht was ganz Besonderes.
Ja, und alleine im Westen hat sich, ich glaube, das Album dazu 100.000 Mal verkauft in der BRD. Also unglaublich. Sie waren letztlich bis auf die...
Ich muss verbessern.
Noch mehr.
Ganz schnell in einem Monat 250.000 und wurde ganz schnell vergoldet.
Und das muss man sich vorstellen, denn die DDR-Bands hatten jetzt hier nicht unbedingt den Bonus im Westen, eher so ein bisschen mit Skepsis. Ja, und Karat hat es dann tatsächlich geschafft in den Westen. Was glauben Sie, ist der Grund gewesen, dass auch Ihre Band irgendwo einen Ton gefunden hat, der die Leute auch in Westdeutschland begeistert hat?
Die Texte spielten eine ganz, ganz große Rolle, weil in den 70er Jahren ja noch nicht bei der westdeutschen Rockmusik deutsche Texte noch nicht so gepflegt wurden. Also Udo hat das damals schon so ein bisschen gemacht. Aber
Udo Lindenberg.
Ja, Udo Lindenberg. Aber wir waren natürlich wirklich die absoluten Vorreiter.
Was dazu geführt hat, dass Sie auch tatsächlich im Westen touren durften. Sie haben es ja vorher schon erwähnt, was natürlich ein Riesenprivileg war. Ja, und Sie sind unter anderem auch 1982 bei Wetten, dass aufgetreten, als erste und einzige DDR-Band. Was haben Sie für Erinnerungen daran?
Also wir hatten Angebote für Wetten, dass schon ganz früh, als Siebenbrücken sehr gerade so angesagt war. Und da durften wir das aber nie wahrnehmen. Es gab immer erst Zusagen zu den Fernsehsendungen. Also wir hätten alle Samstagabendsendungen haben können, 1980. Und unser Kulturministerium hat das immer kurzfristig wieder unterbunden und sagte, keine Präsenz von DDR-Kultur in Westmedien. Spielen durften wir, Konzerte konnten wir geben, aber wir durften nicht ins Fernsehen mit über Siebenbrücken. Und das war natürlich für uns sehr, sehr schade. Wir hätten das Lied selber gerne richtig bundesweit publik gemacht. Und das war aber dann die Chance für Peter, also Peter Maffay, weil diese Sendung hat er dann alle bekommen. Man muss aber sagen, Gott sei Dank und danke Peter, dass du diesen Song so toll gecovert hast, weil sonst würde es über Siebenbrücken auf diesem Level heute nicht geben.
Denn Peter Maffay hat das Stück gecovert, zum Riesenhit gemacht, dann die Tür geöffnet, weil die Leute gemerkt haben, das ist eigentlich eine Coverversion. Und auf einmal war auch das Karat-Stück riesengroß, auch im Westen. Also eine unglaubliche Erfolgsgeschichte für Sie. Wie haben Sie denn diesen Riesenaufstieg auch für sich selber verkraftet? Das waren ja schon auch Dinge, die Sie da erlebt haben, die müssen sich erstmal setzen.
Na, das Verrückte ist eigentlich, im Westen so viel Anerkennung zu bekommen, heißt ja, dass wir anerkannt sind in einem Land, wo die gesamte Welt, Musikwelt vertreten ist. Das war ja in der DDR noch nicht der Fall. Und insofern war das natürlich was ganz Besonderes. Aber wenn wir nach Hause gefahren sind, war es immer ganz, ganz komisch, weil man konnte ja niemandem so richtig erklären, was man gerade erlebt hat. Weil dann wären die Menschen um dich herum noch trauriger gewesen. Also wir haben das sehr mit uns alleine rumgetragen, diesen Erfolg.
Ja, dann kam der Mauerfall 1989, der, Sie haben es schon gesagt, der für Karat auch erstmal ein Einschnitt war, kann man, glaube ich, wirklich so sagen.
Absolut, ja. Also so doll, wie wir den Mauerfall natürlich gefeiert haben, da gibt es auch eine kuriose Randgeschichte, weil an dem Tag haben wir gerade ein Album aufgenommen, ein neues. Und auf diesem Album sollte über Siebenbrücken nochmal stattfinden, aber mit Peter zusammen. Es war ja noch nicht klar, dass die Mauer fällt und wir wollten aber trotzdem mit Peter Maffay zusammen eine Version aufnehmen. Es hätte wahrscheinlich ohne Mauerfall im Osten Probleme gegeben, aber wir wollten das durchziehen. Und das Verrückte war, an dem Tag wurden die Streicher eingespielt im Amiga-Studio ganz unweit von der Mauer. Und wie die Streicher das Studio verlassen, hatten wir so einen ganz kleinen russischen Fernseher, irgendwie so 15 Zentimeter oder sowas. Und da lief die Pressekonferenz von Schabowski, wo er dann diese ja, geschichtsbeeinflussenden Worte sagte, ja, sofort.
Nach meiner Kenntnis sofort.
Und da wusste man, hier passiert gerade irgendwas ganz Besonderes.
Wie haben Sie denn den Mauerfall selber erlebt, diesen Tag, diesen Abend?
Also ich bin den Abend nach Hause gegangen. Es warteten einige Musikerfreunde bei mir, unter anderem Tamara Danz, ist wahrscheinlich die bekannteste von Silly, damals die Sängerin. Und es gab ja eine Resolution der Unterhaltungskünstler, die im September davor verfasst wurde, die wir bei allen Konzerten vorgelesen haben, wo wir also schon extrem Stellung gegen unseren Staat genommen haben, weil wir wollten unbedingt eine Veränderung in unserem Land. Und wir trafen uns also regelmäßig, auch an dem Abend. Und ich weiß noch, wie mein Gitarristenfreund Gisbert Piatkowski aufstand. Ich kam zu Hause rein, er steht auf, reißt die rechte Faust hoch und sagt, Römer, die Roten haben verloren. Es war ein unfassbarer Moment und einige sind dann auch den Abend noch über die Grenze gegangen. Ich bin am nächsten Tag mit meiner Frau und Tochter mit dem Trabi über die Linienstraße, glaube ich, sind wir ausgereist und haben ihren Papa nach vielen Jahren wieder besucht, der ja einen Ausreiseantrag gestellt hatte und schon 10 Jahre in Berlin, West-Berlin lebte.
Und sich praktisch nicht sehen konnten.
Nicht sehen konnten. Er durfte auch nicht wieder zurück. Werden wir nie vergessen, auf gar keinen Fall.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit Bernd Römer über 7 Brücken in hohe Himmel.
Ja, wir haben gerade über den Mauerfall geredet, der persönlich neue Freiheiten ergeben hat, aber zunächst mal die Band, viele DDR-Bands in Kalamitäten gebracht hat, weil die Leute eigentlich diese Musik dann erstmal nicht mehr hören wollten. Wann ist das wieder umgekippt? Was würden Sie sagen?
Das ging so nach 3-4 Jahren, ist das wieder umgeschwenkt und also die Konzertsäle wurden wieder voller. Wir haben ja manchmal vor 100 Leuten gespielt oder wenn wir überhaupt gespielt haben, weil die meisten Konzerte fanden ja gar nicht mehr statt.
Was haben Sie denn in dieser Zeit gedacht, Herr Römer? Das muss ja schon schwierig gewesen sein, weil man wusste ja nicht, wie es ausgeht. Hätte ja auch sein können, dass es dabei bleibt. Wie sind Sie mit diesen schweren Zeiten umgegangen?
Also es wusste keiner so richtig, was daraus wird. Wir haben aber als Band zusammengehalten. Viele sind auseinandergegangen. Wir haben gesagt, nein, wir bleiben zusammen. Wir wissen, wir haben ein unheimliches musikalisches Fundament und hatten die Hoffnung, dass sich das irgendwann mal wieder wendet, also die nächste Wende. Und das passierte so wirklich nach 3-4 Jahren, wurden die Konzertsäle wieder voller. Und die Leute haben sich, glaube ich, nachdem sie so ziemlich alles Internationales konsumieren konnten, wieder auf ihren Ursprung besonnen, weil sie natürlich auch mit unserer Musik viele persönliche Erlebnisse verbinden.
Ja, dann haben sie weitergemacht. Es wurde tatsächlich eigentlich immer erfolgreicher wieder mit Karat. Und dann gab es einen wirklich einschneidenden Punkt. Das war tatsächlich 2004, als ihr Sänger Herbert Dreilich gestorben ist, eine Woche nach seinem 62. Geburtstag.
Das war ein ganz, ganz schlimmer Moment für mich. Aber den ersten Tiefschlag hatten wir schon gut 5 Jahre vorher, als er einen Schlaganfall bekam. Da wussten wir auch nicht, schafft er es nochmal auf die Bühne. Und das hat auch so ein, glaube ich, ein knappes Jahr gedauert, bis er wieder einigermaßen fit war. Und als er sich von dem Schlaganfall wirklich verhältnismäßig gut erholt hatte, gab es dann die böse Krebsdiagnose, weil er leider auch viel zu spät zum Arzt gegangen ist.
Tja, daran hätte Karat zerbrechen können, aber dann ist ein, wie wir mal fast sagen, ein kleines Wunder passiert, denn der Sohn von dem Sänger, von Herbert Dreilich, Claudius, ist eingestiegen und wurde neuer Sänger. Er schaut aus wie der Vater und er hat zugleich auch die gleiche Stimme, das muss man sich mal vorstellen, also ein riesen Zufall und er hatte vorher noch nicht mal in der Band gesungen gehabt.
Der hat vorher nie in einer Band gesungen und seine Lieblingsmusik war die von seinem Papa, also unsere Karat-Musik. Und das hat ihm, na, ich will nicht sagen einfach gemacht, weil wir haben sehr, sehr hart geprobt mit ihm. Also im Vierteljahr jeden Tag waren wir in unserem Proberaum und haben mit ihm gearbeitet, bis er die Songs wirklich einigermaßen gut singen konnte. Aber sein großes Plus war natürlich, die Natur hat ihm das Timbre seines Vaters mit auf den Weg gegeben. Und das war unser ganz großes Glück.
Es gab noch viele andere Hindernisse. Karat hat zwischendurch den Namen verloren. Es gab Streit um die Namensrechte. Da wollen wir nicht ins Detail gehen. Aber die Band hieß dann kurzzeitig nicht mehr Karat, sondern?
Wir hießen dann nur noch K. Das war eine Idee von unserem Keyboarder. Wir nehmen nur den ersten Buchstaben und setzen dann 4 Punkte dahinter für die fehlenden Buchstaben und ein großes Ausrufezeichen. Aber es ist enorm, wenn man unter dem Namen, unter den uns alle kennen, nicht mehr auf Tour gehen kann, lässt der Publikumszuspruch enorm nach.
Ja, wer ist denn K, fragen sich die Leute.
Ja, obwohl die Medien alle haben das erklärt, aber wenn du ein Plakat siehst und liest nur K, denkst du nicht sofort daran, dass das Karat ist. Und Gott sei Dank haben wir diesen Namensstreit wirklich positiv für uns abschließen können. Wir hatten also aus unserer Sicht einen sehr, sehr guten Richter. Wir haben in allen strittigen Punkten Recht bekommen und durften uns dann wieder Karat nennen.
Dann gab es Corona, da gab es unter anderem ein Hotelzimmerkonzert in Chemnitz. Was war das denn?
Ja, also wir haben 2 kuriose Dinge mitgemacht während Corona. Einmal ein Konzert vor Autos, also da wurde auf der Erfurter Messe der große Parkplatz mit Autos zugestellt und die Fans haben aus dem Auto über eine freigeschaltete Frequenz unser Konzert im Auto hören können. Aber das Verrückte war...
Und dann gehupt statt geklatscht.
Ja, das will ich gerade sagen, aber gerade bei so einem Lied, Schwanenkönig, wo sie sich in die Arme und in den Armen liegen und naja, gibt es Lichthupe und Tonhupe und das war ein bisschen kurios, also das war schon verrückt. Wir hatten viele Angebote, aber das haben wir dann nicht mehr gemacht. Haben gesagt, nee, komm, wir haben es einmal gemacht, das reicht. Und das nächste war dann dieses Hotelzimmerkonzert in Chemnitz gab es, ich weiß gar nicht mehr, wie das Hotel hieß. Auf jeden Fall haben wir uns im Hof aufgebaut, eine schöne Bühne. Und die Leute haben Hotelzimmer gemietet und guckten alle aus dem Fenster, wurden mit Getränken versorgt. Die hatten ihren Shampoos in der Hand und haben uns dann auf diese ganz eigene Art und Weise hochleben lassen.
Und quasi das Publikum war wie so ein Adventskalender vor Ihnen,
ja,
so lauter so kleine Fensterchen.
Adventskalender ist wirklich eine geile Bezeichnung dafür. Danke, das merke ich mir.
Ja, Bernd Römer, mit vielen Höhen und Tiefen, aber immer durchgehalten. Was glauben Sie, ist der Grund gewesen, dass Karat jetzt tatsächlich 50 wird? Das sind ja wirklich genug Dinge im Weg gewesen, aufgrund der man auch mal sagen hätte können, jetzt lassen wir es mal.
Ja, also Sie haben das schon gesagt, man muss einfach zusammenhalten. Es ist ganz einfach, wenn die Sterne ganz hoch stehen, da ist alles Feuer und Flamme, dann funktioniert das. Aber wenn es Schwierigkeiten gibt, dann fängt es an und dann zeigt sich, wer ist wirklich stabil in so einer Band. Und wir haben Gott sei Dank eine ganz stabile Zelle und die ist durch nichts zu erschüttern.
Sie selbst haben auch was Besonderes noch gemacht. Sie haben bei wichtigen Eishockeyspielen der Eisbären in Berlin regelmäßig die deutsche Nationalhymne auf der Gitarre gespielt, so Jimi Hendrix mäßig.
Ja, und ich trage durch Zufall die Jacke der Eisbären.
Jetzt gerade?
Ja.
Das heißt, Sie sind nach wie vor sportaffin, jetzt ist es Eishockey.
Ist absolut Eishockey. Ich bin vor 25 oder über 25 Jahren mal mitgenommen worden und war sofort Feuer und Flamme. Und die Eisbären sind unter anderem mit mir oder vielleicht auch durch mich, wer weiß, der deutsche Rekordmeister mit, glaube ich, 10 Meisterschaften. Und davon habe ich 11-mal auf dem Eis gestanden. Also ich habe alle Meisterschaften hautnah miterlebt.
Also spielen Sie weiter Gitarre, das ist gut für die Eisbären Berlin und gut für Ihre Fans. Jetzt sind Sie inzwischen auch Opa. Ich meine, vermutlich ein cooler Opa, wenn die Enkel sehen, der geht ja immer noch auf Tour mit 72.
Mhm. Aber natürlich hat man viel zu wenig Zeit für die Enkel. Ich habe 2 ganz süße Mädels, sind das 11 und 15 Jahre alt. Wirklich viel zu wenig Zeit, weil wir haben halt Gott sei Dank viel zu tun. Aber die Familie muss dann immer einen kleinen Schritt zurücktreten.
Sagen Sie uns zum Schluss noch irgendwas, worauf Sie sich freuen, irgendwas, was Sie sich wünschen, was Ihnen wichtig ist?
Also das Allerwichtigste ist natürlich, dass man gesund bleibt. Ich wünsche mir und meinen Kollegen, auch unserem Management, die sehr viel Herzblut in diese 25 Jahre, nee, die 50 Jahre gelegt haben.
Es kommen einem wie 25 vor.
Es kommt wie 25 vor, genau. Ich habe ja, als wir 10 wurden, schon zu meinen Kollegen gesagt, Mann, sind wir eine alte Band. Und jetzt sind es 50. Ich hoffe, wir werden wunderschöne, oder weiß, wir werden wunderschöne Konzerte erleben. Unter anderem auf dem Schiff, was wir schon erwähnt haben. Wir haben das neue Album Hohe Himmel auf den Markt gebracht. Das erscheint jetzt. Also wir sind sehr, sehr stolz und mit voller Freude gehen wir in die 50 Jahre.
Und spielen auch in der jetzt schon ausverkauften Elbphilharmonie in Hamburg. Unser Gast war das heute bei 1:1 der Talk, Bernd Römer, Gitarrist der Kultband Karat, die eben gerade ihren 50. feiert und deswegen auf großer Deutschlandtournee ist. Am 26. April unter anderem in München in der Isar-Philharmonie.
Ganz genau.
Und dann im August in Bad Staffelstein in Oberfranken und in Plauen, auch da im Vogtland, hört man Bayern 2. Ich sag ganz, ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie bei uns waren, Herr Römer.
Ich bedanke mich. Alles Gute.
Zu finden ist dieser Talk zum Nachhören in der ARD Audiothek, genauso wie beispielsweise die Radioreisen, akustische Reisen von Grönland bis in die Kaffeehäuser von Wien mit Bärbel Wossack, möglicherweise auch mal mit dem Kreuzfahrtschiff mit Karat. Jetzt wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Abend, Ihr Achim Bogdan, und morgen an dieser Stelle hören Sie in 1:1 der Talk die Schauspielerin und Schriftstellerin Sarah Gmür, die auch schon Rap-Songs geschrieben hat.